Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe Wortschritte zur Bundestagswahl 2025. Heute mit
Philipp Swiderski, der Klimaschutzmanager im Kirchenkreis Gladbeck, Bottrop und Dorsten.
Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Hallo Philipp, du hast gerade schon ein bisschen was über dich erzählt. Stell dich doch trotzdem noch mal so ein bisschen näher vor.
Ja, ich bin Philipp Swiderski, bin mittlerweile 31 Jahre alt und bin seit dem 1.8. hier im Kirchenkreis als Klimaschutzmanager. Wir haben über die Kommunalrichtlinie dieses Projekt Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes mit Klimaschutzmanagement gefördert bekommen und sind jetzt in der Phase, dass wir ein Konzept erstellen, wie der Kirchenkreis zukünftig klimaneutral werden kann. Das umfasst alle Gemeinden, Verbände, die zum Kirchenkreis gehören und gibt den Fahrplan für eine klimaneutrale Zukunft vor.
Klimamanager klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Mensch, was hast du denn gelernt? Gibt's den Lehrgang Klimamanager oder wie heißt das dann da?
Soweit ich weiß nicht, aber ich habe Water Science im Bachelor und im Master an der Universität Duisburg-Essen studiert und war vorher noch 2 Jahre auch als Klimaschutzmanager bei einer Kommune tätig und habe da quasi auch ein Klimaschutzkonzept erstellt. Genau die gleiche Sache wie jetzt, nur halt für einen anderen Auftraggeber.
Wofür braucht Kirche denn ein Klimaschutzkonzept?
Ja, Kirche erzeugt natürlich dadurch, dass die Gebäude warm werden sollen, CO2-Emissionen. Und auch Kirche sieht sich irgendwo in der Verantwortung, diese Emissionen zu reduzieren und möchte auch klimaneutral werden. Und meistens ist es am besten, wenn man einen strukturierten Plan hat, wie man vorgeht und nicht einfach so Inselmaßnahmen macht, die auch zum Klimaschutz beitragen.
Also jeder für sich.
Genau. Und das Ganze wird dann quasi konzentriert zusammengefasst, dass man zielgerichtet vorangehen kann und auch schauen kann, was macht am meisten Sinn. Hm. Welche Maßnahmen machen am meisten Sinn, umgesetzt zu werden? Genau.
Wenn man sich aktuell den Wahlkampf mal so anschaut, hat man irgendwie das Gefühl, also ich zumindest, dass die Parteien ja, den Klimaschutz eher nachrangig behandeln. Siehst du das auch so?
Ja, zum Teil würde ich dir vollkommen recht geben. Klimaschutz spielt nicht mehr so die ganz entscheidende Rolle wie vielleicht noch vor ein paar Jahren.
Wie vor der letzten Wahl im Grunde genommen.
Zum Beispiel. Ja. Wobei einige Parteien doch noch gute Ansätze drin haben.
Hast du die Wahlprogramme angeschaut?
Ich habe sie einmal überflogen. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich habe nicht jedes Wort für Wort einstudiert, aber überflogen habe ich sie.
Ja, immerhin einer.
Genau. Und da sind natürlich dann auch so ein paar Sachen, wo man so schlucken muss. Also so eine Aussage, über die ich einfach immer wieder gestolpert bin und wo ich dann auch wirklich so heute Nacht komplett drüber nachdenken musste, war einfach dieses, dass Klimaschutz eine starke Wirtschaft braucht.
Morgen.
Und ich denke mir, braucht eine starke Wirtschaft nicht eigentlich Klimaschutz? Weil wenn man sich mal zum Beispiel die Entstehungskosten für Strom anschaut, da gibt es ganz klare Studien, die zeigen, erneuerbare Energien sind günstiger.
Ja.
Und eine Wirtschaft ist einfach interessiert an günstigem Strom. Das heißt, eigentlich, wenn ich viel Klimaschutz, also viel erneuerbare Energien habe, resultiert das dadurch darauf oder führt dazu, dass die Wirtschaft günstig Strom, Energie einkaufen kann und günstiger produzieren kann, was die Wirtschaft stärkt.
Also müsste man sich auch jetzt allein auch aus wirtschaftlichen Gründen viel mehr um den Klimaschutz kümmern.
Das kommt hinzu, weil wenn man mal auch so zurückschaut, die ersten PV-Anlagen
Morgen.
Waren ja nicht unbedingt gut betreibbar, ja. Aus wirtschaftlicher Sicht. Mittlerweile hat sich das ja auch geändert, aber damals gab es ja auch die Förderung. Deswegen haben die Leute das gemacht und deswegen wurde ja auch weiter geforscht in dem Bereich.
Ja. Du bist ja jetzt noch jung, im Vergleich zu mir auf jeden Fall. Welche Gefühle weckt der Klimawandel in dir? Hast du Angst vor der Zukunft?
Angst würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber es gibt natürlich eine gewisse Unsicherheit. Also gerade wenn man dann auch global sich verschiedene Szenarien anschaut oder auch die Umweltkatastrophen, die überall auf der Welt immer wieder auftreten, gibt einem das schon zu denken. Und es ist natürlich auch, man merkt ja selber, dass die Sommer wärmer werden, deutlich weniger Niederschlag runterkommt Und man merkt, dass der Klimawandel stattfindet. Und natürlich gibt es da auch genug wissenschaftliche Studien, aber mittlerweile sind wir halt auch an dem Punkt, wo jeder Einzelne das auch merkt. Und das macht einen schon ein bisschen unsicher, möchte ich mal sagen.
Ja.
Weil, im besten Fall hat meine Generation noch 50, vielleicht 60 Jahre auf dieser Erde. Und wann hatten wir letztes Mal so richtig Schneefall? Das liegt auch schon ein paar Tage zurück.
Das stimmt.
Und das sind ja auch Resultate, die auch durch den Klimawandel bedingt immer seltener auftreten.
Was würdest du dir von den Parteien wünschen? Also gerade mit Blick auf den Klimawandel, was sollten die viel härter angehen oder viel stärker angehen?
Also viel stärker angehen, zum einen natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energien. Dem einhergeht natürlich auch den Ausbau der Netzsituation, weil ich finde es unheimlich schwierig, wenn es Regionen gibt, wo Windräder, PV-Anlagen abgeschaltet werden, weil das Netz überlastet ist. Das heißt, ich werfe irgendwo eine Gasturbine an oder ein Kohlekraftwerk, weil ich den Strom, der irgendwo klimaneutral entsteht, nicht von A nach B transportieren kann. Und natürlich, wenn man auch auf den Verkehrssektor schaut, ÖPNV. Es ist natürlich die beste Möglichkeit, von A nach B zu kommen, mit möglichst wenig Emissionen und Ausbau von Radwegen. Weil ich würde sagen, Radfahren ist das Verkehrsmittel der Zukunft.
Ja, wenn man Kurzstrecken hat. Also.
Bei Kurzstrecken, aber wenn wir zum Beispiel in unser Nachbarland schauen, Holland, Fahrrad, Autobahn, so, man wird es nicht überall direkt in den nächsten ein, zwei Jahren umsetzen können, aber das hätte auch für Deutschland, gerade hier fürs Ruhrgebiet, auch eine gewisse Perspektive.
Ja, ohne Frage. Jetzt setzen die Parteien, also zumindest einige der Parteien, wieder verstärkt, auch im Wahlkampf jetzt wieder auf Atomenergie. Sagen ja auch in ihrem Programm, wir wollen wieder neue Meile aufbauen.
Mhm.
Wie siehst du das? Hältst du das für eine kluge Idee?
Atomenergie, so wie man immer so schön sagt, es ist was unheimlich Sicheres, bis irgendwas ganz gewaltig schief geht.
Ja.
Und wenn es schief geht, hat man ein ganz gewaltiges Problem. Ich glaube einfach, Atomkraft, dieses Risiko, egal wie klein es ist, es ist halt ein Risiko, wo ich nicht sagen kann, es ist in 10 Jahren behoben. Es ist ein Risiko, womit wir uns tausende von Jahren rumschlagen müssen, wo wir noch nicht wissen, wie lagern wir den Müll.
Ja, ja, bis 2030 soll ja in Deutschland eine Entscheidung treffen, wo der Atommüllendlager stattfindet.
Ja.
Aber eine Aussicht, wo das jetzt sein kann, gibt es, glaube ich, noch gar nicht.
Und wenn man überlegt, wann ist der erste radioaktive Abfall entstanden? Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Und diese Zeit dann quasi ohne Wissen, wo lagere ich das, zu verbringen, ist natürlich auch irgendwie, finde ich persönlich, kritisch. Deswegen, also Atomstrom bin ich kein Fan von, würde ich eher ablehnen. Hat auch wieder wirtschaftlich gesehen, durch die ganzen Folgekosten, muss man einfach sagen, ist ja auch nicht das Wirtschaftlichste.
Und die werden deshalb, ja meistens nicht reingerechnet.
Das ist das nächste Problem. Aber deshalb, also Atomstrom, finde ich, sollte nicht zur Perspektive stehen. Wir haben mittlerweile genug andere Möglichkeiten, gute Möglichkeiten. Und dann muss man nicht quasi auf veraltete Technologien gehen.
Was hast du gedacht, als Frau Weidel von den Windmühlen der Schande gesprochen hat?
Ich finde sowas unheimlich schwierig, weil ich finde irgendwie, also gerade als Kind des Ruhrgebiets auch, früher Kohle, Stahl, mittlerweile sind die alten Bergwerke irgendwo Kulturdenkmäler,
genau.
Wahrzeichen fast schon der Städte. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in einer gewissen Zukunft die Windräder ähnlich sind.
So Landmarken.
Genau, einfach so Wahrzeichen, weil sie auch einfach den Fortschritt symbolisieren, zumindest der jetzigen Generation oder der jetzigen Zeit. Und im
also
Endeffekt,
gerade in ländlichen Regionen gibt es ja immer noch, glaube ich, Stromtrassen.
Ja.
Ne? Und ich kenne die aus der Kindheit, da gab es, glaube ich, in ganz Deutschland waren die Stromtrassen komplett verbaut halt. Ne?
Und machen wir uns nichts vor, was hat man lieber in seinem Garten stehen, beziehungsweise wo schaut man lieber drauf? Auf ein Kraftwerk, auf ein Atomkraftwerk oder auf ein Windrad? Also da würde ich mich persönlich für das Windrad entscheiden, weil, oder wir müssten alle sagen, wir wollen keinen Strom mehr, dann können die Windräder auch weg, aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen.
Ja, gut, ich kann ja verstehen, dass manche sagen, das sieht halt, wenn es bei dir im Vorgarten fast steht oder so, dann ist das nicht so schön und das ist, hat ja auch eine gewisse Lautstärke, das darf man ja nicht vergessen. Aber trotzdem muss man sich wirklich irgendwann entscheiden, wo will man hin? Will man wirklich am Ende den Atommüll haben oder will man halt lieber erneuerbare Energien haben?
Zum einen das und zum anderen, es ist ja, also dieses einfach Windrad in den Vorgarten stellen, das klingt immer so schön und das ist ja auch gerne sowas, was sehr plakativ dann auch gesagt wird. Aber in Deutschland gibt es ja so viele Regularien, wo ich ein Windrad hinstellen darf, welche Abstände ich einhalten muss.
Ich glaube 1000 Meter oder was.
Ja, 1000 Meter vom nächsten Wohnhaus. Dementsprechend muss man sagen, also man hat es niemals direkt im Vorgarten stehen. Und ich persönlich kenne auch einige Leute, die über eine Bürgerbeteiligung an einem Windrad beteiligt sind. Die würden in ihrer Stadt, wo sie selber dann quasi jeden Tag drauf gucken, dieses Windrad jederzeit wieder hinstellen. Am liebsten daneben noch zwei, drei.
Ja.
Weil es einfach für die Leute ein super Renditeobjekt ist.
Ja, aber auch für die Städte und Gemeinden.
Für die Städte und Gemeinden auch. Und natürlich, weil es dann auch dafür sorgt, dass eine gewisse Versorgungssicherheit ja auch entsteht, die wir ja auch alle haben wollen.
Ja.
Und für günstigen Strom.
Wäre es politisch überhaupt möglich, die Windräder von heute auf morgen einfach abreißen zu lassen?
Im Endeffekt ist Windenergie ja genauso wie alle anderen erneuerbaren Energien über das EEG-Gesetz gefördert. Und in der Regel ist die Bindung 20 Jahre darauf. Und wenn ich 20 Jahre da quasi eine Förderung drauf habe, dann muss ich diese Zeit ja auch einhalten, weil ich es ja zugesichert habe.
Genau, das heißt, sonst würdest du die Leute ja auch enteignen.
Das würde man dann so sehen können. Oder man müsste Ausgleichszahlungen schaffen, die quasi für die nächsten 20 Jahre unter Umständen gelten. Und das wäre dann ja
nicht billig.
Auch nicht
billig.
Und vielleicht auch nicht für den Steuerzahler die sinnvollste Verwendung der Steuermittel, behaupte ich jetzt mal.
Wie erlebst du bislang den kurzen, aber mitunter, wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel gerade gehört, rhetorisch sehr heftigen Wahlkampf? Macht er dir Freude?
Bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe so ein bisschen aktuell das Gefühl, dass alle Parteien versuchen, bloß nirgendwo anzuecken.
Okay.
Wir versuchen es allen recht zu machen. Das ist etwas, was grundsätzlich erstmal schön ist, aber leider Gottes nie funktioniert. Man muss irgendwo auch klare Kante zeigen. Besonders schön finde ich, dass immer fast alle Parteien sind ja jetzt bei diesem Klimabonus, der durch den CO2-Preis ausgezahlt werden soll. Ich glaube, da sind ja nahezu alle Parteien, die sagen, das wollen wir jetzt den Bürgern auszahlen. Dann wird im nächsten Anschluss über das Deutschland-Ticket debattiert, wo ich mir denke, wenn ich doch Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen stärken möchte, dann baue ich den ÖPNV weiter aus und sorge dafür, dass das Deutschland-Ticket hält. Da ist das Geld doch viel besser angelegt, als wenn ich es zurückgebe und man zweimal im Jahr sein Auto damit volltanken kann. Ist meine Meinung.
Nö, sehe ich genauso. Wie oft hast du denn schon überhaupt gewählt? Wir haben gerade schon mal so ein bisschen auf dein Alter angesprochen.
Also ich glaube, so die Landtagswahlen durfte ich schon mit 16 damals.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich 16, 17 war, aber das war dann relativ, auch als ich die Altersgrenze erreicht hatte. Ja, seitdem dann jedes Mal zur Wahl gehen.
Kannst du dich denn noch mal an dein erstes Mal wählen erinnern? Wie war das für dich? Was war das für so ein Gefühl, als du dann halt in diese Kita oder wo auch immer reingekommen bist oder Schule und durftest dein erstes Kreuzchen machen?
Es ist irgendwie ganz seltsam, weil man sich natürlich lange vorher damit beschäftigt hat, was wähle ich, welche Parteien vertreten meine Interessen oder die Interessen, die ich auch vertrete, ist natürlich dann auch alles so eine Kompromissabwägung. Das heißt, man steht da und grübelt noch, treffe ich jetzt die richtige Entscheidung. Hat am Ende aber auch, wenn man dann wirklich in dieser Wahlkabine steht, weil es ja alles dann so ein hochoffizieller Vorgang ist, Ausweis vorzeigen, Wahlbenachrichtigung und alles Mögliche, steht man da und ist so ganz nervös und hat auf einmal die meisten Sachen vergessen und muss sich alles nochmal ganz von vorne durchlesen. Ist auf jeden Fall ein spannender Augenblick gewesen.
Hast du dich mit deinen Eltern abgestimmt? Manchmal sagt man ja so, Opa hat SPD gewählt, Mutter hat SPD gewählt und ich wähle auch SPD. Oder wie bist du da rangegangen?
Also im Endeffekt, wir haben damals in der Schule den Wahl-O-Mat kennengelernt.
Ah.
Den fand ich unheimlich toll, weil er einfach wirklich für einem sehr überschaubaren zeitlichen Rahmen einem schon mal grob zeigen kann, welche Parteien vertreten in etwa die gleichen Interessen. Und man dann nicht nur diese großen fünf quasi sich anschauen kann, zumindest damals diese großen fünf.
The mittlerweile, Big Five.
Genau, mittlerweile kommen ja immer mehr neue Parteien dazu. sondern auch die kleineren Parteien, wo man dann vielleicht auch noch nie was von gehört hat, aber vielleicht auch gemerkt hat, oh, die vertreten meine Interessen vielleicht sogar mehr als andere Parteien, von denen man so jeden Tag im Radio, Fernsehen und sonst wo halt hört.
Ja, die, wo die Nasen immer in jeder Talkshow sitzen halt.
Genau. Genau, das ist die Formulierung.
Also für dich war der Wahl-O-Mat hilfreich?
Ich fand ihn gut. Also ich finde immer, man kann natürlich nicht den Wahl-O-Mat machen und dann am Ende sagen, das Ergebnis wähle ich.
Ja.
Weil man kann ja die Fragen nur doppelt gewichten, also zumindest damals. Damals konnte man die Fragen immer nur doppelt gewichten. Und natürlich ist vielleicht irgendein Thema, was für mich auch drei- oder vierfach gewichtet werden müsste. Aber ich finde, es ist erstmal eine super Grundlage, gerade auch für junge Leute, zu schauen, was passt denn überhaupt zu mir.
Ja.
Weil machen wir uns nichts vor, wenn man jetzt die Wahlprogramme aller Parteien, auch der kleineren Parteien, sich mal anschauen möchte, die Zeit fehlt einem ja doch häufig.
Vor allem in diesem Jahr mit der Bundestagswahl.
Vor allem in diesem Jahr. So gefüllt gerade Weihnachten weg, dann kommt für viele Fasching.
Bist du mit dem Wahlprogramm durch, ist schon Sommer.
Genau. Und dann hat man die Wahl verpasst.
Ja. Na, das wollen wir doch nicht hoffen.
Genau.
Bist du Stamm- oder Wechselwähler?
Ich muss ehrlich gestehen, ich wechsle auch häufiger. Also ich schaue schon, dass es dann auch die Partei wird, die meine Interessen am meisten vertritt. Und das ist ja auch einfach, dass sich eine Lebenssituation ändert, Einstellungen auch ändert. Und das, finde ich, muss ja auch bei einer Wahl berücksichtigt werden. Ich kann ja nicht einfach immer so sagen, ja, wir machen jetzt einfach weiter und wird schon irgendwie passen. Weil dann denke ich mir, dann wird man ja auch seiner Pflicht als Bürger irgendwie nicht oder geht der Pflicht nicht bewusst nach, einfach zu wählen, weil man hat es immer so gemacht. Sondern man muss ja dann auch sagen, man hat ja selber als Bürger auch den Auftrag zu sagen, was möchte ich für mein Land?
Ja.
Und wenn ich dann einfach sage, ich gehe hin und wähle das Gleiche wie immer, dann kann ich mich am Ende auch nicht beschweren, wenn die das dann nicht so gut machen.
Ja, ich esse immer Pizza mit Fungi. So ungefähr.
Aber vermutlich hast du da auch mal ausprobiert, welche schmeckt dir am besten und bist dann zu Pizza Fungi gekommen.
Ja, ja, aber ich wollte ja nur als plakatives Beispiel halt die Pizza jetzt mal. Ja. Wir hätten ja auch sagen können, Schnitzel, was auch immer, keine Ahnung. Nach welchen Kriterien suchst du dir denn deine Partei am Ende aus oder wie triffst du deine Wahlentscheidung?
Also zum einen ist natürlich der Inhalt oder die Ziele, für die sich die Partei einsetzt, sind mir unheimlich wichtig. Zum anderen muss man aber auch sagen, natürlich auch irgendwo in gewisser Art und Weise die Person. Also ich finde zum Beispiel einen Politiker, der sich auch mal hinstellt und sagt, okay, das lief jetzt nicht so, wie wir es geplant hatten. Das war vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, war vielleicht auch einfach mal eine falsche Entscheidung. Da muss ich sagen, das respektiere ich und da ziehe ich auch den Hut vor, wenn man sich hinstellt und das auch zugeben kann, bevor man merkt, okay, das war nicht die beste Entscheidung, das versucht aber schön zu reden. Mhm. Das finde ich dann immer so, wo ich mir denke, Leute, das kann nicht sein. Also man kann auch mal sich hinstellen und sagen, das war jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber die Datengrundlage hat es damals so gesagt. Und das sind so die zwei Kernelemente, dass da auch ein gewisses Vertrauen der Partei, den jeweiligen Politikern gegenüber auch besteht.
Was hältst du von einer generellen Wahlpflicht?
Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, weil es ist so ein bisschen, ich würde es jetzt einfach mal so ganz plakativ mit Fußball-Europameisterschaft, Weltmeisterschaft vergleichen. Alle sitzen da und man hat auf einmal über 80 Millionen Bundestrainer. Alle wissen die Aufstellung besser. Und so ähnlich ist es in der Politik. Solange alles gut läuft, ist alles schön. Aber wenn es dann nicht mal, also mal nicht so gut läuft, dann hat man über 80 Millionen Leute, die wissen, wie es besser geht. Und dementsprechend, ich finde immer, man kann sich nur beschweren, wenn man auch selber gewählt hat.
Ja.
Wenn ich nicht wählen war, worüber möchte ich mich beschweren? Ich hatte die Möglichkeit, mitzubestimmen, habe sie dann nicht genutzt. Und dann finde ich, bitte auch nicht beschweren.
Ja. Nicht wählen ist auch keine Lösung.
So kann man sagen. Deswegen, also Wahlpflicht ist vielleicht ein bisschen sehr krass. Es wird ja immer Leute geben, die aus gesundheitlichen Gründen es auch einfach nicht mehr schaffen. Vielleicht auch einfach, ja, ich sag mal, in einem gewissen Alter sind, wo sie sagen, was soll ich noch wählen? Ich lasse den Jungen den Vorrang. Aber ich finde schon, dass die Leute allgemein wählen gehen sollten.
Also ein klarer Wahlaufruf von dir.
Definitiv. Jetzt. Also wie gesagt, sonst darf man sich nicht beschweren.
Wir sind auch praktisch schon durch. Letzte Frage.
Ja.
Wenn du dir einen Politiker klonen könntest oder dürftest, Welche drei Eigenschaften sollte er haben oder würde er haben?
Also zum einen, ganz wichtig wäre natürlich Ehrlichkeit. Was fast noch wichtiger ist, ist eine gute Kommunikation nach außen und nach innen. Die dritte wäre einfach dieses Gefühl, wir packen an. Wir gehen voran, wir packen an, wir machen was. Das sind so die drei Eigenschaften, die ich mir wünschen würde.
Okay. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Wahlentscheidung und danke dir für das Gespräch heute Morgen. Es war sehr eisig, muss ich sagen. Ich hoffe, du bist einigermaßen warm geblieben. Wir haben ja ein bisschen versucht zu gehen, hier so ein paar Runden, um die Christuskirche in Gladbeck zu drehen. Ich wünsche dir für deine Aufgaben als Klimamanager im evangelischen Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Und alles Gute.
Danke. Dir auch.
Danke.